Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht heute in Epheser 5, 9, 5 bis 9. Epheser 6, 5 bis 9. Wir haben die Frage in der Reihenfolge. Es geht um Sklaven und Herren, um modern ausgedrückte Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht dem Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Auch dieser Bereich, wo es um unsere Arbeit geht, gehört mit in den Bereich der christlichen Haustafel, denn auch dieser Bereich soll geprägt werden durch Christus. Ja, die Beziehung zum Arbeitgeber oder die Beziehung zu den Arbeitnehmern soll geprägt werden durch die Beziehung zu Christus. Und bevor ich jetzt auf die einzelnen Prinzipien eingehe, zwei Vorbemerkungen. Das eine, was ja immer gefragt wird, ist, warum geht die Bibel nicht kategorisch, energisch gegen Sklaverei vor? Warum nimmt die Sklaverei einfach hin? Und das erste, was wir bedenken müssen, ist, dass die Sklaverei im Römischen Reich nicht mit der Sklaverei aus dem 17. bis 19. Jahrhundert zu vergleichen ist, als die Schwarzen in Afrika versklavt wurden und das sicherlich zu erbärmlichsten Zuständen. Also auch wenn es natürlich nicht schön und nicht leicht war für die Sklaven, so hatten sie doch gewisse Rechte und einen gewissen Schutz. Und auch die Bibel im Alten Testament an vielen Stellen macht deutlich, dass das Sklaven auch Rechte und einen gewissen Schutz haben. Ja, und dass zum Beispiel auch hebräische Sklaven freigelassen werden mussten alle 7 Jahre. Und gerade die Stelle, die wir heute hier haben, Epheser Kapitel 6, Vers 9, da wird es deutlich, dass die Bibel Sklaverei nicht als eine gute Sache einfach so hinnimmt, sondern dass sie das als eine gegebene Ordnung ebenso, als eine damals so gegebene Ordnung stehen lässt. Eine Ordnung, die Christen nicht mit Gewalt umstürzen sollen, aber dennoch eine Ordnung, in der Christen Zeugnis geben sollen für Christus. Und durch ihr Zeugnis für und Gehorsam zu Christus will die Bibel tatsächlich diese Verhältnisse revolutionieren. Und diese Revolution ist eben keine Revolution von äußeren Umständen, sondern es geht hier um die inneren Verhältnisse. Wenn ein Mensch eine Herzensbeziehung zu Christus hat, seine inneren Verhältnisse geändert sind, dann wird es auch Stück für Stück sein ganzes Leben prägen, seine Familie, sein Arbeitsumfeld, ja sogar die Gesellschaft wird dadurch geprägt. Wenn ein Sklave nicht mehr aus Angst vor Strafe seinem Herrn gehorsam ist, sondern aus Ehrerbietung und aus Gehorsam gegenüber Christus, dann ist das herkömmliche Sklaven-Herrn-Verhältnis durchbrochen. Und wie viel mehr wird es ja ganz umgekrempelt, wenn auch der Herr seinen Sklaven als einen Bruder, als einen Mitknecht in Christus begegnet. Paulus schreibt ja an den Philemon, dessen Sklave Onesimus entlaufen ist und Paulus in die Arme gerannt ist in Rom. Und er sagt, ich schicke ihn dir zurück als dein Sklaven, aber du sollst ihn jetzt nicht mehr als Sklaven annehmen, sondern als dein Mitknecht, als dein Bruder in Christus. Und tatsächlich war es dann so im Römischen Reich, dass durch den immer größeren Einfluss des Christentums die Sklaverei im Römischen Reich langsam ausstarb. Also es ging immer weiter zurück, durch das Christentum. Und dann noch eine zweite Vorbemerkung. Die Prinzipien für den Dienst der Sklaven können allgemein für Arbeitnehmer angewendet werden. Warum kann ich das sagen? Warum kann ich das einfach so übernehmen? Nun, damals war es eben so, dass die normal angestellten Sklaven waren. Also das war eben das System damals. Und Paulus macht jetzt an den damaligen Arbeitsverhältnissen eben diese biblisch allgemeingültigen Prinzipien deutlich. Ja, ob man nun Sklave oder Freier war, wenn man eine Arbeit hat oder hatte, wenn man einen Chef über sich hat, dann hat man gewisse Regeln zu befolgen, man trägt Verantwortung, seine übertragenen Arbeiten zu erfüllen. Und noch ein letzter Punkt dazu, warum wir das auch für uns heute anwenden können, auch wenn die Sklaverei abgeschafft ist, auch wenn jedenfalls in den weitesten Teilen, es gibt auch heute noch sowas, aber für uns, ja, wir sind keine Sklaven mehr, warum können wir das für uns anwenden? Ich habe deshalb uns Römer Kapitel 6 lesen lassen. Wir heute, so wie die Christen damals, ob sie nun Sklaven oder Freie waren, wir alle sind, wenn wir Christen sind, wenn wir zu Christus gehören, Sklaven Christen. Da steht in der Bibel, in den meisten Übersetzungen immer das Wort Knecht, aber das heißt letztendlich, dass wir Sklaven Christi sind. Paulus schreibt in diesem Text, dass wir unseren weltlichen Herren wie Christus gehorsam sein sollen, weil wir, das ist die Begründung, Sklaven Christi sind. Also die Grundlage für unseren Gehorsam, unsere Treue, unseren Arbeitgebern gegenüber, bildet nicht unsere Beziehung zum Arbeitgeber, sondern unsere Beziehung zu Christus. Deshalb lautet heute unser Thema, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, das gilt für beide, dient dem Herrn. Das ist die entscheidende Beziehung, auch für unsere Arbeit. Zuerst wollen wir uns die Arbeitnehmer genauer anschauen. Wir könnten das so zusammenfassen, die Liebe Christi soll die Beziehung zum Chef bringen. Und wie sieht das jetzt konkret aus? Paulus macht jetzt hier drei aufeinanderbauende Argumente deutlich. Das erste, was er sagt, wir sollen weltlichen Herren wie dem Herrn gehorsam sein. Also wie Christus gehorsam sein. Also wird dasselbe Wort verwendet, einmal in Mehrzahl, einmal in Einzahl eben. Und dann macht Paulus das schon so durch die Begriffe schon deutlich, wie das zusammenhängt. Und was hier deutlich wird, ist, dass Paulus auch hier nicht nur äußeren Gehorsam meint. Er spricht ja hier von Furcht und Zittern und der Einfalt des Herzens. Und ich kann mir denken, wenn ihr jetzt an eure Beziehung zu eurem Chef denkt, zu eurem Arbeitgeber, dann denkt ihr nicht sofort an Furcht und Zittern und Einfalt des Herzens. Das sind nicht so die Begriffe, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir auf Arbeit gehen, oder? Also was meint ihr jetzt damit? Nun, Furcht und Zittern, dieses Paar, diese Begriffe, die werden in der Bibel normalerweise verwendet, um die Furcht und die Scheu von Menschen auszudrücken, die in der Gegenwart Gottes sind oder die Gottes Handeln spüren, ja, erleben. Paulus schreibt von sich selbst zum Beispiel in 1. Korinther 2, Vers 3, dass er seinen Dienst in Korinth in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern tat. Und was wollte er damit ausdrücken? Nämlich, dass er in Ehrfurcht vor Gott und im Bewusstsein seines Wirkens den Korinthern das Evangelium verkündete. Er wusste, das wird er den Korinthern deutlich machen, es kommt nicht auf meine Kraft, auf meine Leistung, auf meine Fähigkeit und Weisheit an, sondern es kommt allein auf Gott und sein Wirken und sein Wort und sein Geist an. Nur Gott kann die Herzen erreichen und verändern. Und deshalb hat Paulus kein großes Brimborium gemacht, sondern schlicht mit Furcht und Zittern das Evangelium, also in größter Ehrfurcht vor Gott das Evangelium verkündet. Und die Korinther selbst, die hatten nämlich damit ein Problem. Die legten sehr großen Wert auf Äußerlichkeit. Und die ließen sich von menschlicher Weisheit verführen. Und Paulus hat sie dann immer wieder besucht und hat ihnen mehrere Briefe geschrieben, um sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und als sie schließlich Buße taten, wurde das daran deutlich, dass sie den Briefboten von Paulus, nämlich Titus, mit Furcht und Zittern aufnahmen. Das steht dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 15, und sein, also des Titus' Herz, ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Und Paulus redet dort von einer ganz herzlichen Gemeinschaft, die wir hatten. Wir haben also keine Angst vor Titus gehabt, dass er jetzt ausholt und was bei sich macht. Nein, das war eine herzliche Gemeinschaft. Und die haben ihn aber in aller Ehrbarkeit mit Achtung aufgenommen, als einen Gesandten des Paulus, als einen Gesandten Gottes, der ihn das Wort Gottes brachte. Sie haben ihn mit großem Respekt und Gehorsam aufgenommen. Im Bewusstsein der Gegenwart und des mächtigen und gnädigen Handelns Gottes demütigt sich der Mensch und gibt Gott die Ehre. Diese innere Haltung, von dieser inneren Haltung ist hier die Rede, wenn Paulus von Furcht und Zittern schreibt. Also, wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber mit Furcht und Zittern gehorsam bin, bedeutet es, dass ich ihn ehre, dass ich ihn respektiere, dass ich seine Autorität anerkenne und dass ich mich darunter stelle. Was ist damit gemacht? Und eben nicht nur äußerlich, dass ich dann eben das tue, was er mir sagt, sondern dass ich wirklich vom Inneren, vom Herzen her mich darunter stelle. Üblich war damals, es gab natürlich Ausnahmen, aber üblich war, dass Herren ihre Sklaven durch Angst kontrollierten. Also die Sklaven mussten gehorsam und loyal sein, ansonsten drohten ihnen schlimme Strafen. Das war das Prinzip damals. Und die Motivation zum Gehorsam lag dann eben in der Angst vor der Strafe. Und darum schreibt es Paulus auch weiter, in Einfalt eures Herzens. Dabei geht es ihm um Lauterkeit, um Aufrichtigkeit des Herzens. Es ist die Frage, was mich dazu motiviert, gehorsam meine Arbeit zu verrichten. Was ist meine Motivation? Warum gehe ich auf Arbeit? Warum mache ich das, was mein Chef mir sagt? Und der Sklaven sagt ja, eure Motivation soll nicht mehr die Angst vor Strafen sein, also das ist eben nicht mit Furcht und Zittern gemeint, eure Motivation soll aber auch nicht euer eigener Vorteil sein oder sonst was, sondern eure Motivation soll was sein? Christus selbst. Sie sollen ihre Herren achten, ehren und ihm gehorsam sein, wie sie Christus achten und ehren und ihm gehorsam sein wollen. Also, ehre und respektiere seinen irdischen Herrn, seinen Gehorsam, nicht aus Angst, sondern aus Dankbarkeit und Demut und Liebe zu Christus. Paulus schreibt an die Kolosser, 3. Kapitel, Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Und Leute, ist das nicht absolut genial? Ist das nicht das Tröstendste, größte und beste, die beste Ermutigung, die wir uns zum Arbeiten vorstellen können? Was auch immer du in deiner Arbeit tun musst, ausgenommen irgendwelche Dinge, die gegen Gottes Wort verstoßen, ja? Was auch immer du tun musst, du darfst es für Christus tun. Es erfreut ihn ja, es verherrlicht ihn, wenn wir unsere Arbeitgeber ehren und wenn wir treu unsere Arbeit tun. Also stellt euch einfach mal ein verliebtes Paar vor. Ja? Es gibt Dinge, die man nicht so gern im Leben tut, jeder hat seine eigenen, aber wenn man sie jetzt auf einmal für seinen Geliebten tun kann, dann bekommt das eine ganz neue, da kommt eine ganz neue Beziehung, da kommt es gar nicht so drauf an, was ich tue, ich muss eben das Haus, was ich sauber mache, aber ich bin ja nicht so gern gemacht, jetzt mache ich aber für die geliebte Person, dann macht mir das natürlich viel mehr Freude. Oder ich mache Überstunden, um meine Hochzeit zu finanzieren. Ja, Überstunden haben ja vielleicht bisher nicht so Spaß gemacht. Jetzt mache ich sie mit einer ganz anderen inneren Motivation. Das ist das, was die Bibel uns über die Arbeit sagt. Es kommt nicht so darauf an, was man macht, sondern für wen man es macht. Ob ihr nun esst oder trinkt oder ob ihr in der Fabrik steht oder am Schreibtisch sitzt, tut alles zur Ehre Gottes. Das muss unsere Motivation sein. Wie oft gehen wir auf Arbeit und sagen, ich habe überhaupt keinen Bock, das und das zu tun. Und die Verhältnisse, die stören mich und so weiter. Weil wir eine ganz falsche Perspektive haben. Und überlegt mal, wie viel Zeit verbringen wir mit unserer Arbeit? Ja, 40 Stunden, die anderen mehr, die anderen weniger. Das ist ja ungefähr 50% meiner Wachzeit. Ja, 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf. Aber von der Freizeit muss ich mich natürlich noch für die Arbeit vorbereiten und nachbereiten und ausruhen. Also wenn wir es mal so sehen, dann ist unsere Arbeit das, was uns am allermeisten beschäftigt, unser Leben lang. Und deshalb schreibt die Bibel auch, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Die meiste Zeit verbringen wir mit unserer Arbeit. Wisst ihr, wie wichtig es ist, dass wir da die richtige Perspektive, die richtige Einstellung zur Arbeit haben? Gott sagt uns eben nicht, achte stets darauf, in den Gottesdienst zu gehen. Und sonst noch die christlichen Versammlungen. Und achte auch darauf, dass du in deiner Familie den Gottesdienst hältst und ein geistliches Leben da aufbaust. Und die hässliche Zeit, ja, die musst du halt irgendwie überbrücken, irgendwie über die Runden kommen. Und da haben die einen Glück, die haben eine schöne Arbeit, die macht ihnen Spaß. Und die anderen, die quälen sich bis zum Feierabend. Die einen haben einen Chef, wo sie sich wirklich ausreiten lässt, und die anderen haben vielleicht einen Choleriker oder sonst. Nein, so ist eben Gott nicht. Christus prägt unser ganzes Leben. Wir leben unser ganzes Leben für Christus. Und das bedeutet, dass wir auch unsere Arbeit, und die betrifft nun mal den Großteil unseres Lebens, für Christus zu seiner Ehre tun. Dass wir unsere Ehre gut machen, um Christus zu gefallen und ihn zu erfreuen. Und so wird unsere Arbeit zum Gottesdienst. Und diese innere Perspektive, das müsst ihr euch vor Augen halten. Ich gehe jetzt auf Arbeit, um was zu machen? Gottesdienst zu machen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sollen treu arbeiten, also in der Argumentation von Paulus, wir sollen treu arbeiten zur Verherrlichung Gottes. Ja, ich lese nochmal Vers 6. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Also klar, wir sind wohl keine Sklaven mehr. Wir sind freie Menschen, wir sind Arbeitnehmer. Und ich habe es schon gesagt, und dennoch sind wir Sklaven, wir sind Sklaven Christi. Wir gehören ihm, weil er uns erkauft hat. Und Christus sieht entgegen unserem irdischen Herrn nicht nur unsere verrichtete Arbeit, sondern er sieht unser Herz, er sieht unsere Motivation. Und es gilt, ihm zu gefallen und ihn zu verherrlichen. Und weil er alles sieht, auch in unser Herz, reicht es eben nicht aus, nur rein die äußerliche Arbeit zu tun. Das ist nicht genug für Gottes Dienst. Das wäre nur Augendienerei, so bezeichnet das Paulus hier. Und wir kennen das ja. Das ist nicht immer so, aber es kann immer wieder mal passieren. Ja, solange man beobachtet wird, da ist man gehorsam und fleißig. Solange man denkt, dass man für sein eigenes Ansehen das hier jetzt so machen muss und was rausholen kann, dann läuft das. Ist man aber unbeaufsichtigt, ergeben sich Freiräume. Da lässt man es allzu schnell ein bisschen laufen. Ne? Oder man vertut die Zeit mit anderen Dingen. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Wir als Christen leben und arbeiten vor und für Christus. Das ist sicherlich eine ernste Ermahnung für uns. Aber es ist wiederum ein ganz großer Trost, eine Ermutigung für unsere Arbeit. Ja, gerade wenn man Probleme mit seinem Arbeitgeber. Vielleicht wird man ungerecht behandelt. Vielleicht wird man beschimpft, verleumdet, angeschrieben, was auch immer es ist. Vielleicht bekommt man zu viel Arbeit aufgeheizt oder schlechte oder langweilige oder extrem anstrengende. Es gibt sehr viele Gründe, wodurch das Verhältnis zum Arbeitgeber oder zum Chef belastet werden kann. Und wenn es so ist, wie schnell ist es dann die Folge, dass darunter die Arbeit leidet? Und wenn darunter die Arbeit leidet, dann ist das ein Kreislauf, dann wird das Verhältnis wirklich nicht besser, sondern noch schlechter. Alles wird immer mehr zur Belastung. Und am Ende wird man gekündigt oder man schmeißt es selber hin. Und das Gegenmittel lautet, dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen. In diesen Worten wird deutlich, dass es nicht nur um unser Verhältnis zum Chef geht. Es geht um unser Verhältnis zur Arbeit an sich. Für manche ist Arbeit ja ein Teil der gefallenen Welt, ja, der Fluch der Sünde. Das Paradies bedeutet, ewig Urlaub zu haben, chillen forever. Ja? Aber wisst ihr, Adam und Eva, damals im Paradies im Garten Eden, die haben dort nicht gechillt, sondern die haben von Gott einen riesig großen Auftrag bekommen. Ihr sollt über die ganze Welt herrschen. Sie mussten arbeiten. Sie sollten über die Welt herrschen und in der Welt Gott verherrlichen, dadurch, dass sie sich fortpflanzten, vermehrten, dadurch, dass sie nach Gottes Geboten lebten, aber eben auch durch ihre Arbeit. Ja, der Garten Eden, dieser wunderschöne Garten von Gott angelegt, der sollte sich über die ganze Welt ausbreiten. Das hatte sehr viel mit Arbeit zu tun. Also, Die Bibel macht deutlich, die Arbeit ist eine Schöpfungsordnung. Sie ist etwas Gutes zum Segen für den Menschen gegeben. Ja, wenn Gott sagt, und siehe, es war alles gut, dann kommt das auch schon das Thema Arbeit mit rein. Rudolf Titten, der hat ein Kapitel in unserem Buch geschrieben, ein Leben zur Ehre Gottes, und zum Thema Arbeit, das empfehle ich euch sehr zu lesen, dass ich da ein bisschen mehr mit beschäftigen will. Wir haben auch ein Exemplar hinten in der Bibliothek, und er schreibt dazu: Arbeit gehört von Anfang an zum Menschen, weil Gott es so gewollt und uns so geschaffen hat. Nicht die Arbeit, sondern die schwierigen Umstände, unter denen wir arbeiten müssen, sind eine Folge der Sünden. Also was sich durch den Sündenfall noch veränderte, das war, dass die Menschen nur aus egoistischen Gründen arbeiteten. Also nicht nur, dass die Arbeit schwerer wurde, sondern es war noch mehr, was die Arbeit belastete. Menschen arbeiten aus egoistischen Gründen. Oder Menschen versuchen, Arbeit zu meiden. Oder andere werden wieder zum Workaholic und leben nur noch für den Job. Also Arbeit wird auf alle Art und Weise missbraucht. Das sind diese Umstände, die unsere Arbeit mühselig machen. Nun, die gute Nachricht, Christus kam, um uns vom Fluch der Sünde zu befreien, um unsere Schuld zu bezahlen. Er erkaufte uns. Er hat uns von diesem Fluch erlöst. Und durch seine Gnade können wir nun den Schöpfungsauftrag erfüllen und so selber Erfüllung finden, indem wir, Vers 7, mit gutem Willen dem Herrn und nicht dem Menschen dienen. Wie machen wir das? Wie dienen wir dem Herrn? Wir können uns das bei einem Pastor, einem Missionar, einem christlichen Buchhändler oder Bibelübersetzer, können wir uns das gut vorstellen. Direkt irgendwie, was weiß ich, mit der Bibel, mit der Gemeinde zu tun. Aber wie ist das mit den ganz anderen Berufen? Wie können wir dort Gott verherrlichen? Ich möchte euch dazu noch ein Kapitel aus einem Buch empfehlen. Ein Buch von John Piper, Dein Leben ist einmalig. Vergeude es nicht, er hat auch ein Kapitel zum Thema Arbeit geschrieben, und zwar, wie ich in der Arbeit Christus verherrlichen kann. Und hat er wunderbar dargelegt, anhand der Bibel, wie wir mit unserer Arbeit Christus verherrlichen. Ich will nur einige Punkte ganz kurz anreißen, weil es den zeitlichen Rahmen dieser Predigt sprengen würde. Also das eine, das hat der Epheserbrief hier an dieser Stelle schon sehr deutlich gemacht, indem wir unsere Arbeit treu tun, indem wir unserem Vorgesetzten gehorsam sind. Indem wir aber auch Gott dankbar sind für unsere Arbeit und indem wir sie so gewissenhaft tun, als ob wir sie für Gott tun würden. Denn wir tun sie ja für Gott. Wir verherrlichen Gott aber auch, indem unsere Arbeitgeber und andere Menschen um uns herum merken, dass sie sich auf uns verlassen können. Und dass es uns eben nicht nur um unseren Lohn und unsere Rechte geht, sondern dass wir uns auch das Wohl von anderen am Herzen liegt. Luther hat dazu geschrieben, ob Schuster, Schmied oder Bauer, jeder hat die Arbeit und das Amt seines Gewerbes. Und dennoch sind sie alle gleichermaßen Geweihte, Priester und Bischöfe. Jeder von ihnen muss durch seine Arbeit oder sein Amt jedem anderen dienen, damit auf diese Weise vielerlei Arbeiten getan werden für das körperliche und geistliche Wohl der Gemeinschaft, genauso wie alle Glieder eines Körpers einander dienen. Wir verherrlichen Gott, indem wir mit dem Ziel arbeiten, mit unserem Gehalt nicht nur unsere Familie, unsere Gemeinde, sondern auch unsere Mission, die Mission, um uns Bedürftige zu unterstützen. Und noch eine letzte Anmerkung dazu: Wir verherrlichen Gott, indem wir die entstandenen Beziehungen auf unserer Arbeit nutzen, um das Evangelium weiterzugeben. Ja, das ist der Ort, wo wir meistenteils mit anderen Menschen 8 Stunden am Tag zusammen sind, wo sich wirklich Beziehungen bilden, wo wir wirklich Gelegenheiten bekommen, von unserem Glauben in Wort und Tat Zeugnis zu geben. Alles Möglichkeiten, die ich Gott durch meine Arbeit verherrlichen kann. Und damit kommen wir noch zu dem dritten Argument oder zum dritten Punkt, den Paulus hier macht. Wir sollen für den himmlischen Lohn arbeiten. Vers 8, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Also, das ist schon deutlich, es geht nicht nur um Arbeitnehmer, es geht nicht nur um Sklaven, es geht auch um Selbstständige, es geht auch um Arbeitgeber, alle sind hier mit einbezogen. Alle sollen Christus dienen und alle dienen für den Lohn, den sie von Christus empfangen. Christen dienen ihrem weltlichen Herrn als dem Christus, weil sie letztendlich ihren Lohn von Christus empfangen. Das gilt schon in dieser Welt. Auch wenn uns unser Arbeitgeber den Lohn auszahlt, so bleibt doch Gott der Geber aller Gaben. Er versorgt uns und wir sind von ihm und nicht von unserem Arbeitgeber abhängig. Ja, wir hatten das in der Bitte des Vaterunsers, unser täglich Brot gib uns heute. Wir sollen das täglich bitten, weil wir täglich von Gott für auch die geringsten Kleinigkeiten abhängig sind. Aber ich denke, Paulus blickt ja auch auf den unvergänglichen Lohn im Himmel. Ja, auch wenn viele Dinge, die man aus Treue und Hingabe für die Arbeit und für den Arbeitgeber und für die Firma tut, unbelohnt bleiben. Und ist das vielleicht dann irgendwann Wurm, warum sieht denn das keiner und ich habe mich so angestrengt und ich habe so viel getan und es wird mir nicht belohnt. Dass wir dann wissen, Gott entgeht nichts. Und er will jede gute Tat und er will unsere Treue zu ihm reich belohnen. Und was ist das für ein herrlicher Trost, wenn man mit seinem Gehalt unzufrieden ist oder wenn man mehr verdient hätte. Was ist das für ein Trost, wenn man vielleicht auch gekündigt wird, obwohl man treu gearbeitet hat, vielleicht jahrelang. Und ich sage, ja, ist das jetzt der Dank dafür? Dafür habe ich mich angestrengt? Keine Frage, Christen dürfen auch für ihre Rechte eintreten. Klar. Aber Christen sollten noch tiefer, noch weiter blicken, nämlich auf den Lohn im Himmel, wo kein Dieb hinkommt, keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt, wo auch kein ungerechter Arbeitgeber oder launiger Chef Abstriche machen kann. Dass wir dahin blicken, Christus will uns reichlich belohnen für unsere Treue. Also wenn wir das zusammenfassen wollen, für die Arbeitnehmer, christliche Arbeitnehmer arbeiten unter anderen Vorzeichen. Sie arbeiten nicht für ihren Arbeitgeber, nicht nur für ihren Arbeitgeber, nicht nur für ihren irdischen Lohn, sondern für Christus und ihren ewigen Lohn. Ihr Herr und Retter Christus und sein himmlischer Lohn ist die wahre Motivation, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dort treu seinen Job zu tun. Die Frage ist, ist das deine Motivation, wenn du früh zur Arbeit gehst? Oder zu was du auch gehst, zum Studium, in die Schule, zur Ausbildung? Klar, wir gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um unsere Familien zu versorgen, um die Gemeinde und darüber hinaus Bedürftige. Wir haben viele Gründe, warum wir arbeiten gehen. Und das sind auch oftmals gute und richtige, biblische Gründe. Keine Frage. Aber sehen wir darüber hinaus auf Christus und sein Werk für uns. Versteht ihr auch eure tägliche Arbeit, euer Job hat mit dem Evangelium zu tun. Das ist der Punkt. Ja, mag sie eintönig sein, mag sie Herausforderung sein. Es hat mit dem Evangelium zu tun, hat damit zu tun, dass Christus euch durch sein Blut, durch seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz aus der Gewalt des Teufels verkauft hat. Dass ihr nur seine Knechte seid, dass ihr nur ihm, zuallererst ihm dient. Und dieses Verhältnis dürfen wir jetzt nicht eins zu eins mit dem Sklaven- und Herrenverhältnis der damaligen Zeit gleichsetzen. Ja, damals gab es Sklaven und Herren, wir sind Sklaven von Christus, Christus unser Herr. Das ist das Bild, aber wir können es nicht eins zu eins gleichsetzen. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und hat sein Leben für uns gegeben. Er hat es aus Liebe getan, hat uns aus Gnade gerettet und zu Mitgliedern der Familie Gottes gemacht. Das ist die Botschaft des Epheserbriefes. Ja, wir uns aus Gnade errettet, wir uns zu Mitgliedern von Gottes Volk, von Gottes Familie macht. Und wenn wir jetzt ihm gehören, seine Knechte sind, dann bedeutet das gleichzeitig, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir Miterben Christi sind. Also lasst uns aus Dankbarkeit und Liebe zu ihm dafür unsere Arbeit tun. Und wenn euch eure Arbeit schwerfällt, dann schaut doch dann auf Christus, dann schaut doch dann aufs Kreuz. Oftmals, wenn wir Probleme in unserer Arbeit haben, egal wie es aussieht, dann beten wir vielleicht in unseren Gebeten, Herr, gib mir eine andere Arbeit oder mach, dass die Probleme weggehen. Aber vielleicht sollten wir eher beten, Herr, mach, dass ich auf dich schaue und dass ich das, was ich tue, für dich tun kann. Dass ich wirklich von Herzen dir diene. Dass wir diese Gesinnung, diese Einstellung bekommen. Und das will ich am Ende noch sagen, diese Kriterien gelten natürlich in gewisser Weise auch für Mütter und Hausfrauen, auch für Arbeitssuchende und Selbstständige. Also alle, die jetzt nicht direkt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind. Ja, wie Kräfte- und Nervenzehrend ist oftmals die Hausarbeit und die Erziehung. Wie ernüchternd ist es, wenn man sich anstrengt, eine Arbeit zu suchen und keine findet. Ja, wie anstrengend ist oftmals der Tag von Selbstständigen, die alles selbst und eben ständig machen müssen. Und auch dann findet ihr Trost und Ermutigung für eure Arbeit, für eure Bemühungen, darin, dass ihr es zuerst für Christus tut. Und dass es darum geht, ihm zu gefallen und dass er euch versorgen wird und dass er euch belohnen will. Und damit komme ich am Ende noch zu den Arbeitgebern. Und das wird viel kürzer. Tut mir leid an euch Arbeitgeber unter uns und Chefs. Also euch Arbeitgeber, das zähle ich jetzt alle, die irgendwelche Untergebenen haben. Aber vieles, was ich schon für die Arbeitgeber gesagt habe, gilt ja auch für euch. Denn es hat ja mit Arbeit zu tun. Auch wenn man Arbeitgeber ist, man soll es nicht glauben. Aber viele müssen arbeiten. Was Paulus hier deutlich macht, ist, nicht nur die Sklaven, nicht nur die Arbeitnehmer haben Pflichten ihren Herren gegenüber, sondern auch umgekehrt. Paulus sagt sogar, dass sie dieselben Pflichten haben. Ja, Vers 9, und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass ihr bei ihm kein Ansehen der Person liegt. Was ist damit gemeint? Damit ist nicht gemeint, dass Herren sich jetzt ihren Sklaven dienen sollen, dass sie sich ihren Sklaven unterordnen müssen. Weil es geht um ihre Einstellung und ihr Verhalten den Sklaven gegenüber. Und dieses Verhalten, diese Einstellung soll durch was geprägt sein? Durch die Liebe und Unterordnung unter Christus. Und darum schreibt Paulus weiter und lasst das drohen. Wenn meine Beziehung zu Christus die Beziehung zu meinen Untergebenen prägt, dann schließt das aus, dass ich sie ungerecht behandle, dass ich sie manipuliere, missbrauche, einschüchter, erniedrige. Auch die Herren sollen den Untergebenen Respekt und Ehre begegnen. Und hier wird nochmal deutlich, dass Paulus durchaus nicht das damalige Sklavensystem einfach so hinnahm. Nein, er wollte es revolutionieren. Er wollte es verändern. Christus wollte es verändern. Und da gibt es zwei Gründe an für diese revolutionären Ermahnungen an die Herren, an die Arbeitgeber. Das erste, auch die Herren haben einen Herrn über sich. Auch die Herren sollen ihren himmlischen Herren dienen. Das bedeutet, dass sie ihre Untergebenen respekt und gerecht behandeln. Und dann ist es vielleicht mal eine ganz hilfreiche Sichtweise, gerade wenn man jetzt wenn beide Seiten Christen sind, dass man sieht, ja, wir sind beide Mitknechte vor Christus. Und die andere Ermahnung, die er hier gibt, oder andere Grund für die Ermahnung ist, auch die Herren werden Rechenschaft ablegen müssen. Ja, das ist damit verbunden. Auch das soll gerade den Herren klar vor Augen stehen. Bei Christus gibt es kein Ansehen der Person. Es zählt dann nicht vor ihm, ob du hier unten oder oben auf der Karriereleiter standst, ob du hier ein kleines Licht warst oder ein großer Boss, sondern es zählt, wie du zu ihm stehst. Und natürlich, und das müssen wir bedenken, ist es auch so, dass Arbeitgeber, dass Chefs, dass Leute, die Leute unter sich haben, Probleme mit Arbeitnehmern, mit ihren Angestellten haben. Und diese Probleme rühren nicht daher, dass sie selbst falsch handeln, sondern dass ihre Arbeitnehmer falsch handeln, dass sie unwillig sind, unfähig, nachlässig, was auch immer es sein sollte. Und dazu kommt, dass sie die Verantwortung tragen und dass sie nicht zu selten beschimpft werden, wenn eben mal etwas nicht läuft. Und dass es demzufolge teilweise sehr schwer werden kann, seine Untergebenen mit dem nötigen Respekt und freundlich und fair zu behandeln. Ja, es ist nicht so oft, dass die Untergebenen sehen, wie viel Last der Chef trägt, wie viel er arbeitet, in den Laden am Laufen zu halten. Und Lohn und Anerkennung bleiben oftmals aus. Und darum gilt das Evangelium von Christus und der himmlische Lohn auch für euch Arbeitgeber, auch für euch Chefs, den wahren Trost und die wahre Ermutigung, täglich neu an die Arbeit zu gehen und mit Respekt und mit Geduld die Angestellten umzugehen. Auch Arbeitgeber dienen dadurch Christus und verherrlichen ihn in der Welt. Und damit komme ich zum Schluss. Sind wir nun Arbeitnehmer oder Arbeitgeber? Sind wir unten oder schon weiter oben auf der Karriereleiter? Führen wir den Haushalt oder sind wir Arbeitssuchende? Sind wir Schüler oder Studenten? Die Beziehung zu den Leuten über oder unter uns soll durch die Beziehung zu Christus geprägt sein. Das, was er am Kreuz für uns getan hat und was er noch täglich für uns dazufügt, was er uns Gutes tut, das muss unsere Motivation sein. Das muss unsere Arbeit bestimmen. Und deshalb sollen wir mit Fleiß und Treue unsere Arbeit tun, weil wir damit Christus dienen und in dieser Welt verherrlichen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt zusammen ein neues Lied für manche von uns.